Mit Christian Orth und einer kleinen Reise um die Welt und in die Vergangenheit. Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden, wäre geworden. Auf Instagram wird sie jetzt aber wieder lebendig. Außerdem schauen wir nach Kolumbien, wo die Proteste gegen Präsident Duque im Moment eskalieren, nach Belgien, wo Lockerungen für Geimpfte noch kein Thema sind, und in die USA, wo ein Ex-Präsident gerne wieder auf Facebook gewesen wäre. Wir beginnen aber im Deutschland der Gegenwart, das unterschiedliche Grundrechtsbeschränkungen kennt. Wer zweifach geimpft ist, darf zu jeder Uhrzeit wieder so viele Menschen treffen, wie er oder sie möchte. Selbiges gilt für Genesene, sofern die Infektion mindestens einen, aber maximal 6 Monate zurückliegt und dokumentiert ist. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre, das gilt nur noch für all jene, die noch nicht geimpft bzw. zu lange oder zu kurz genesen sind. Und das sorgt für Unmut und Streit. Dabei war seit Monaten klar, dass es diese Phase der Pandemie und die dazugehörige Diskussion geben würde. Trotzdem hat man abgewartet, bis es soweit ist. Vorausschauendes Krisenmanagement sieht anders aus, kommentiert Berlin-Korrespondent Kilian Pfeffer.
Es ist Murmeltiertag. In Sachen Corona und Planung erleben wir gerade immer wieder dasselbe. Nämlich, es gibt kein vorausschauendes Management in der Krise, obwohl genau das die Aufgabe der Regierung wäre. Wir hinken ständig hinterher. Jetzt debattieren wir darüber, ob es Erleichterungen für Geimpfte geben soll, ob Geimpfte und Getestete bundesweit gleich behandelt werden sollen. Warum eigentlich erst jetzt? In der vergangenen Woche zum Beispiel hätten Merkel und die Ministerpräsidenten schon Entscheidungen treffen können, haben das dann aber Richtung Ende Mai verschoben. Ja, nun wissen wir durch viele Studien, dass Geimpfte einen hohen Schutz haben und die Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weitergeben. Aber hat es wirklich dieses Wissen gebraucht, damit wir uns mit der Situation beschäftigen? Dasselbe Phänomen haben wir schon bei den Schulen gesehen. Allen war klar, wir müssen uns vorbereiten, doch das haben viel zu wenige getan. Stichwort Luftfilter in Klassenräumen. Warum genau gibt es die eigentlich immer noch nicht? Warum ist es mit dem Testen viel zu spät losgegangen? Vom Impfstoff wollen wir gar nicht erst anfangen. Es ist auch schon ziemlich klar, was wir als nächstes verschnarchen, nämlich den EU-weiten Impfnachweis. Kann man wohl zu leicht fälschen, gibt das Gesundheitsministerium zu. Ja Mensch, blöd auch. Hätte man vielleicht mal drüber nachdenken können. Es hängt ja doch so einiges davon ab. Seit wann sind wir eigentlich so lethargisch, so bräsig? Anders als im Film und täglich grüßt das Murmeltier, müssen wir gar nicht ein komplett besserer Mensch werden, damit wir eine Zukunft haben. Eine professionelle Planung würde uns schon entscheidend weiterbringen.
Die Meinung von Kilian Pfeffer. Während in Deutschland zweifach Geimpfte und Genesene rechtlich also fast wieder zurück im alten Leben sind, ist man anderswo in Europa deutlich zurückhaltender. Im Nachbarland Belgien zum Beispiel, denn dort ist die Sorge vor einer Zweiklassengesellschaft groß. Getreu dem Motto, zusammen rein in die Krise, zusammen wieder raus. Michael Schneider berichtet.
Besondere Erleichterungen für bereits Geimpfte? In Belgien will man davon bislang nichts wissen. Die heftigen Diskussionen in Deutschland haben sie hier genau verfolgt. Auswirkungen auf die belgische Strategie hat das aber nicht. Alle Parteien und Experten pochen auf Solidarität, bis alle geimpft sind. Zusammen rein in die Krise, zusammen raus, so hat es die ehemalige Gesundheitsministerin schon vergangenes Jahr vorgegeben. Doch einer schert jetzt aus. Der Ministerpräsident von Brüssel kann sich sehr wohl einen speziellen Pass für Geimpfte vorstellen. Wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, dann ist es doch völlig legitim, so ein System einzurichten. So Rudi Verfort in einer Fernsehdebatte. Mit solch einem Pass könnten die Brüsseler dann wieder ins Café, Restaurant, Kino oder auch in den öffentlichen Nahverkehr. So stellt der Sozialist sich das vor. Doch die Idee bekommt sofort heftigen Gegenwind. Systeme, wie sie Deutschland oder Dänemark planen, könnten in Belgien nicht umgesetzt werden, glaubt etwa Els Keitzmann vom Nationalen Gleichstellungsinstitut.
Wir haben uns entschieden, die Impfung nicht verpflichtend zu machen. Wenn wir dann aber so einen Pass einführen, dann müssen die Kaffeebetreiber, Gastwirte, Bankangestellte oder Friseure Entscheidungen treffen. Und wenn der Zutritt verweigert wird, ist das aus unserer Sicht Diskriminierung.
Und die sei in Belgien grundrechtlich verboten. Daran sei nicht zu rütteln. So sehen es auch viele Juristen. Allenfalls gäbe es die Möglichkeit, die Impfung doch noch zur Pflicht zu machen. In Belgien ist das möglich. Eine Polio-Impfung etwa ist landesweit vorgeschrieben. Doch bei Corona hat die Politik von Anfang an betont, dass es keinerlei Verpflichtung geben darf. Die liberale Ministerin für Bildung, Sport und Jugend befürchtet, dass die aktuelle Diskussion einen Keil in die Gesellschaft treibt. Valérie Glatigny macht deutlich, was sie und viele Kollegen von der Idee halten.
Ich bin dagegen, denn wir sind gegen jeden Mechanismus, der private Entscheidung einschränkt. Die Impfung muss eine freiwillige Entscheidung bleiben.
Es gibt allerdings durchaus auch Stimmen im Land, die mit der Idee eines Impfausweises liebäugeln. Er könne Ansporn sein, sich impfen zu lassen und so Freiheiten zurückzubekommen, schreibt etwa der nationale Corona-Beauftragte auf Twitter. Er habe keinen Zweifel, dass so ein Pass kommen werde, allerdings erst dann, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben. Auch der Chefvirologe Steven van Gucht mahnt, es sei noch zu früh, über Ausnahmen zu diskutieren. Wir sind im Moment in der Situation, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht geimpft ist, sondern erst gut ein Viertel. Die meisten sind ungeschützt und haben ein großes Risiko, sich anzustecken. Und das müssen wir bedenken, bevor wir über Privilegien für Geimpfte sprechen. Schon Ende Juni soll die ganze Bevölkerung Impftermine bekommen haben. Bis dahin, so sieht es derzeit noch eine Mehrheit im Land, sollten sich auch bereits vollständig Geimpfte gedulden. Spätestens im Sommer dürfte die Debatte um Impfprivilegien dann aber zurückkommen.
Impfprivilegien also nicht in Belgien, ein Beitrag von Michael Schneider. Steine fliegen auf das Kapitol in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Seit rund einer Woche gibt es Proteste gegen die Regierung von Präsident Iván Duque. Auslöser war eine geplante Steuerreform. Die wurde zwar längst zurückgenommen, die Menschen demonstrieren aber weiter gegen Ungleichheit, Korruption und gegen Polizeigewalt. 31 Tote, hunderte Verletzte soll es in dieser einen Woche laut Menschenrechtsorganisationen gegeben haben. Könnte die Lage sogar noch weiter eskalieren? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Ivo Maruschik. Ivo, ich habe es gerade gesagt, die Proteste wurden ausgelöst durch eine Steuerreform-Idee der Regierung. Wie hätte die Reform denn eigentlich ausgesehen?
Die Reform hätte so ausgesehen, dass die Mehrwertsteuer erhöht worden wäre, auch an den Freibeträgen hätte man gedreht. Letztendlich hätte wahrscheinlich die Mittelschicht, vor allem auch die untere Mittelschicht und der ärmere Teil der Bevölkerung den größten Teil der Lasten getragen und das hat die Menschen auf die Straßen getrieben.
Und obwohl die Regierung die Reformpläne ja schnell verworfen hat, gibt es immer weiter Demonstrationen. Warum?
Als wenn ich mit Kolumbianern rede, dann sagen sie, diese Steuerreformpläne, das war eigentlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die den Kolumbianern auf der Seele liegen. Es gibt viel Wut, viel Frust, der sich aufgestaut hat, vor allem bei den jungen Leuten. Und das sind auch die, die jetzt vor allem in der Woche, in den letzten Tagen in großen Zahlen auf die Straßen gegangen sind. Also da geht es noch um ganz andere Reformpläne der Regierung. Es gibt eine Arbeitsmarktreform, wo sie sagen, na toll, dann bekommt man überhaupt keinen unbefristeten Arbeitsvertrag mehr. Es geht um eine Gesundheitsreform, wo viele befürchten, dass sie ihr Recht auf Gesundheitsversorgung verlieren. Es geht aber generell darum, dass hier eine rechtskonservative Regierung an der Macht ist und dass die Leute ihnen vorwerfen, dass die, naja, im Prinzip nur dafür sorgen, dass die bestehenden Verhältnisse in Kolumbien zementiert werden und dass die Lebenschancen, die Bildungschancen der Jugend durch diese Politik ja eigentlich zunichte gemacht werden. Ich sage deswegen Bildungschancen, weil gute Universitäten in Kolumbien sehr teuer sind. Ja, und das ist es, was in Kolumbien einfach sehr viel Frust und Wut erzeugt, was vor allem die Jungen auf die Straßen treibt und getrieben hat und deswegen eben diese ja doch sehr wütenden Proteste in den letzten Tagen.
Es wird auch gesagt, dass auf den Demonstrationen von Seiten der Polizei regelrecht Jagd gemacht werden soll auf Demonstranten. Andererseits sollen Polizeistationen auch angezündet werden. Eskaliert die Lage gerade komplett?
Sie ist eskaliert, vor allem am letzten Wochenende und zu Beginn der Woche. Inzwischen hoffe ich mal, dass man das so vorsichtig sagen kann, scheinen mir die Demonstrationen ein bisschen ruhiger zu werden, beziehungsweise man muss vielleicht teilen. Tagsüber, die großen Demonstrationen finden am Tag statt. Die sind meistens friedlich und da sagen mir auch die Leute, da ist von Polizei gar nicht viel zu sehen. Aber in der Nacht, da gibt es regelrechte Jagdszenen. Da muss man auch sagen, die Leute, die da in der Nacht protestieren, das sind auch nicht immer nur die mit den besten besten Absichten. Beides stimmt. Also es gibt definitiv sehr glaubwürdige und auch bestätigte Berichte über brutalste Polizeigewalt. Es kursieren Videos in den sozialen Netzwerken, wo man sieht, wie Polizisten einzelne Leute sich rausgreifen und einfach brutal niederschießen. Man sieht, wie Leute verschleppt werden. Man sieht, wie Leute geschlagen werden. Also es herrscht brutale Polizeigewalt und leider auch mit Bildern, die in Kolumbien an die dunkelsten Zeiten erinnern. Und wenn ich sage die dunkelsten Zeiten, meine ich natürlich den Bürgerkrieg, wo klar war, die Sicherheitskräfte können machen, was sie wollen und sie werden nie für irgendwas zur Verantwortung gezogen. Aber auch die Gewalt gegen Polizeistationen ist ein Fakt. In Bogotá wurden rund 20 Polizeiposten, das sind nicht so richtige Polizeireviere, sondern das sind so Nachbarschaftspolizeistationen, die wurden angegriffen, wurden teilweise in Brand gesteckt. In einem Fall waren 16 Polizisten drin und konnten mit Mühe und Not noch rauskommen. Die Zahlen gehen halt ein bisschen durcheinander. Also man muss aufpassen, es gibt Organisationen, die von mehr als 30 Toten reden. Die Defensoría del Pueblo, das ist der Volksombudsmann für Menschenrechte, die kommen jetzt nach ihrer Zählung auf 26 Tote im Zusammenhang mit den Protesten, wobei auch diese 26 nicht alle unmittelbar mit den Protesten zu tun haben. Da sind auch 8 Tote dabei, die am Rande der Proteste möglicherweise bei Bränden und Plünderungen ums Leben gekommen sind.
Ja, eine sehr schwierige Situation für Präsident Iván Duque. Welche Rolle spielt er denn in diesem ganzen Konflikt?
Eine sehr schwierige Rolle. Also klar ist, die Proteste haben sich daran entzündet, dass seine Politik generell vielen Menschen, ja, ein Dorn im Auge ist, dass viele Menschen damit sehr unzufrieden sind, was passiert. Vor allem auch, wenn man den Friedensprozess mit ins Kalkül zieht. Also vor 5 Jahren hatten wir den Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen. Kolumbien hatte sehr viel Hoffnung, der Tourismus und auch die Wirtschaft boomten. Und viele Kolumbianer haben das Gefühl, dass das Land eher auf dem Weg zurück in die Vergangenheit ist, als vorwärts in die Zukunft. Also der Friedensprozess stagniert total. Iván Duque gehört auch einer Partei an, die diesen Friedensprozess immer bekämpft hat und er tut praktisch nichts, um da den Prozess, die Integration der früheren Rebellen und so weiter voranzutreiben. Und das dann zusammen mit Wirtschaftskrise und Corona-Pandemie, das ist das, was so viel Wut und Frust bei den Leuten auslöst. Iván Duque hat am Anfang versucht, diese ganzen Proteste Terroristen im Prinzip in die Schuhe zu schieben. Also er hat gesagt, das wird gesteuert von Mafias und von Dissidenten, die mit diesen Guerilla-Gruppen zu tun hatten. Davon ist er inzwischen ein bisschen abgerückt. Inzwischen sagt er auch, na gut, wir müssen uns mal zusammensetzen. Er hat zu einem Dialog aufgerufen. Das hat vor 1,5 Jahren schon mal geklappt. Da gab es schon mal sehr wütende Proteste und Streiks. Damals konnte man das dann mit runden Tischen und Dialog aufrufen ein bisschen in den Griff bekommen. Viel gebracht hat es aber nichts. Bei diesem Dialog ist eigentlich nichts rausgekommen.
Ivo Maruschik aus unserem ARD-Studio in Buenos Aires über die Proteste in Kolumbien. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und der Präsident Iván Duque, der sei ein sehr toller Typ, sagt einer, der ihn getroffen hat, Donald Trump. Auf Facebook sind die beiden aber sicher nicht befreundet, zumindest nicht mehr, denn Donald Trump ist nicht mehr auf Facebook, aber nicht ganz freiwillig. Der Social-Media-Gigant hatte den 45. Präsidenten der USA im Januar gesperrt, nachdem seine Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Diese Sperrung galt bis auf Weiteres und dabei bleibt es nun vorerst auch. Das hat das Aufsichtsgremium von Facebook in dieser Woche entschieden. Donald Trump hat, wie zu erwarten war, wütend reagiert, ebenso seine Republikaner und die Demokraten. Naja, Arthur Landwehr berichtet.
Sehr viel Jubel gibt es nicht im politischen Washington über die Facebook-Entscheidung, Donald Trump mindestens noch ein weiteres halbes Jahr zu sperren. Viele Demokraten sehen Facebooks Macht darüber, wer sich in sozialen Netzen äußern darf, durchaus sehr kritisch. Regierungssprecherin Jen Psaki wehrt ab, will nicht zugeben, dass man im Weißen Haus zumindest ein bisschen erleichtert ist, nicht stündlich mit Kommentaren des Vorgängers konfrontiert zu werden.
This is an independent board's decision, and we're not going to have any comment on the future of the former president's social media platform.
Das sei die Entscheidung einer unabhängigen Kommission, die man nicht kommentieren werde. Aber, so Psaki, Facebook habe eben auch eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass keine Falschmeldungen verbreitet würden. Und soweit die Breitseite gegen Trump. Der ehemalige Präsident selbst reagiert mit einem Statement, dessen Sprache an seine aktive Zeit anknüpft.
Was Facebook, Twitter und Google gemacht haben, ist eine totale Schande und eine Peinlichkeit für unser Land. Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde die Redefreiheit genommen. weil die verrückten radikalen Linken Angst vor der Wahrheit haben. Aber die Wahrheit wird sich stärker als je zuvor durchsetzen.
Unter den Republikanern gibt es etliche, die die Entscheidung aus Kalifornien nun ihrerseits für eine politische Breitseite nutzen und die großen Hightech-Unternehmen als Handlanger der Linken charakterisieren. Donald Trumps Ausschluss als Beweis für eine linke Ermächtigungsstrategie darstellen.
Most of the young people and some of the old people who are running these social media platforms are practically Bolsheviks.
Die meisten Jungen und manche der älteren Leute, die diese sozialen Netzwerke betreiben, sind praktisch Bolschewiken. Der republikanische Senator John Kennedy. Im zweiten Satz legt er dann aber auch den Finger in die Wunde der großen sozialen Netzwerke. Natürlich seien das Privatunternehmen, aber ebenso privat wie ein Strom- oder Wasserversorger. Sie seien inzwischen nämlich genau das, Versorger, die auch Pflichten haben müssten.
I'm not saying that Facebook's politics are right or wrong. I'm saying they shouldn't have politics.
Ich sage nicht, dass Facebooks Politik richtig oder falsch ist. Ich sage, Facebook darf nicht politisch sein. So sieht das auch der Medienexperte Brian Stelter, der für CNN arbeitet. Facebook, Twitter und andere seien kein Spielzeug für Zeitvertreib mehr. Und die Folgen der Entscheidung noch längst nicht voll erfasst.
This is a remarkable example of a private platform making a choice about a former world leader. And this is going to have ramifications for other world leaders and for other cases in the future.
Das ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine private Plattform, die eine Entscheidung über eine frühere weltweite Führungsperson fällt. Das hat Bedeutung für andere Führer in dieser Welt und weitere Fälle in der Zukunft. Und Donald Trumps früherer Stabschef Mark Meadows glaubt, dass jetzt ein Wendepunkt gekommen sei, der vieles verändern wird.
It's a perfect storm that will not bode well for the Facebooks and the YouTubes and Googles of the world.
Da braut sich ein perfekter Sturm zusammen, den die Facebooks, YouTubes und Googles dieser Welt nicht gut überstehen werden. Im Kongress gibt es bereits eine Arbeitsgruppe von Abgeordneten beider Parteien, die an einem Konzept arbeiten, die großen Hightech-Unternehmen als Monopole zu betrachten. Ihr Ziel ist es, diese Unternehmen in einzelne, unabhängige Teile zu zerlegen, so wie man das in der Vergangenheit mit Eisenbahnen, Ölindustrie oder Telefongesellschaften gemacht hat.
Arthur Landwehr über Donald Trumps Facebook-Sperre. Sie hätte an diesem Sonntag ihren 100. Geburtstag feiern können, aber schon mit 21 war ihr Leben vorbei. Sie wurde ermordet von den Nationalsozialisten. Die Rede ist von Sophie Scholl. 10 Monate vor ihrem Tod ist die Widerstandskämpferin der Weißen Rose von Ulm nach München gereist, um dort an der LMU zu studieren. Und genau diese letzten 10 Monate kann man nun zum 100. Geburtstag hautnah miterleben.
Heute ist der 4. Mai 1942 und gleich geht's auf den Zug.
Sophie, jetzt mach schon, der Zug wartet nicht auf dich.
Meine Schwester Inge, sie kam in ihrem Leben noch nie zu spät. Heute Nachmittag bin ich schon in München, studieren in einer Großstadt. Endlich raus aus diesem Ulm, hier ist es kaum noch auszuhalten. Die Menschen sind misstrauisch und ängstlich geworden.
Und das waren keine Ausschnitte aus einem Spielfilm, sondern aus einer Instagram-Story auf dem Instagram-Kanal Ich bin Sophie Scholl. Der Kanal ist erst in dieser Woche gestartet, aber gleich voll durch die Decke gegangen. Innerhalb von 3 Tagen haben fast 500.000 Menschen den Kanal abonniert, darunter auch viele Prominente. Wie das Projekt entstanden ist und warum Sophie Scholl bis heute verehrt, aber auch instrumentalisiert wird, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und der Projektverantwortlichen Lydia Leipert. Lydia, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das Leben von Sophie Scholl auf Instagram darzustellen?
Na, das Ziel und natürlich auch dieser große Reiz an dem Projekt ist es, Geschichte ganz anders lebendig zu machen. Du hast es ja auch schon gesagt, die Geräusche kommen nicht aus einem Film oder aus einer historischen Doku. Nein, sie kommen von Instagram. Das ist das Medium, wo eben junge Menschen unterwegs sind, wo sie im Feed checken, hey, was schreiben meine Freunde? Und wenn da regelmäßig Sophie auftaucht und erzählt von ihrem Alltag, ist es natürlich ein ganz anderes Erleben von Geschichte, ein ganz anderer Zugang zu ihr und ihrem Thema. Und was ich jetzt persönlich als Historikerin ganz toll finde an dem Projekt, ist eben nicht nur, dass man junge Menschen hoffentlich damit erreicht, sondern dass man Sophie Scholl nochmal ganz neu erzählen kann, dass man eine ganz andere Chance hat, ihr über 10 Monate lang ganz nah zu kommen und sie auch so ein bisschen ich würde mal sagen, vermenschlicht, weil klar, alle kennen den Namen irgendwie von irgendwo. Die steht da auf so einem Sockel, auf so einer Büste, aber wie nah die eigentlich sein kann und dass die einfach auch ein Mensch war, einfach eine junge Frau, das finde ich die ganz großartige Chance an diesem Projekt.
Und man lernt sie in diesen Instagram-Stories wirklich kennen. Sophie Scholl, gespielt von Luna Wedler. Die ist da in der ersten Story auf dem Weg von Ulm nach München, nimmt uns mit auf die Zugfahrt. Und da muss ich sagen, da bin ich zum ersten Mal richtig zusammengezuckt, denn da sieht man auch einen schwer verwundeten Soldaten im Waggon.
Der ist nicht älter als Fritz. Ein junger Mann sollte nicht so hier sitzen. Er sollte was lernen, seine Liebste im Arm halten, tanzen gehen. Stattdessen wird er verheizt. Genau wie Fritz.
Hi Lettler, Fahrscheine.
Grüß Gott.
Ich habe mich gefragt, ist das wirklich so passiert auf dieser Zugfahrt? Also wie viel ist bei Ich bin Sophie Scholl wirklich echt und wie viel künstlerische Freiheit steckt da auch drin im Projekt?
Natürlich, also Sophie Scholl gab es und wir haben uns ganz, ganz stark orientiert an den Inhalten, die wir von ihr kennen, an ihren Briefen. Sie hat viel Tagebuch geschrieben, auch die ganze Familie Scholl hat sich dauernd geschrieben. Sie hat dauernd ihrem Freund an der Front, Fritz Hartnagel, geschrieben und da ist ganz viel originalhistorisches Material da. Und wir wollten auch wirklich historisch korrekt bleiben und auch natürlich auch so authentisch wie möglich, aber gleichzeitig, wenn man eine Geschichte erzählen will, dann muss man natürlich auch an bestimmten Punkten Abstriche machen und Dinge erzählen, die vielleicht so gewesen sein könnten, sehr wahrscheinlich so gewesen sein könnten, aber von denen wir es nicht hundertprozentig wissen. Das heißt, wir haben einfach dramaturgische Angleichungen gemacht und manche Dinge ein bisschen anders erzählt. Beispiel, es gibt eine Szene, da trägt sie eine Gasmaske in einem Luftschutzbunker. Und das wissen wir einfach nicht hundertprozentig, ob es ganz genau so war, aber einfach aus, weil das ein wahnsinnig intensiver Moment ist und einfach auch den Alltag damals so stark verdeutlicht und auch so intensiv zeigt, haben wir uns eben dafür entschieden, das zu erzählen.
Sophie Scholl wird als Widerstandskämpferin der Weißen Rose ja auch bis heute verehrt. Es sind auch viele Straßen oder Gymnasien nach ihr oder ihrem Bruder benannt. Ich habe auch am Geschwister-Scholl-Institut studiert. Was macht denn aus deiner Sicht den Mythos Sophie Scholl aus?
Die Historikerin Maren Gottschalk, die sich auch ganz intensiv mit ihr beschäftigt hat und die auch unser Projekt begleitet, weil für uns war es natürlich auch wichtig, uns da historisch gut beraten zu lassen, die sagt eben ja, diese Unschuld, die ihr anhängt, also sie war einfach so jung, sie war eine junge Frau, also ganz im Gegensatz jetzt zu den Widerständlern des 20. Julis. Sophie Scholl ist eine ganz, ganz mutige, eine coole und auch eine moderne Frau, die Haare kurz getragen hat, die auch sich nichts hat sagen lassen von Männern, die ihre Meinung hatte, aber die gleichzeitig hat auch eine ganze Weile lang auch mit ihrem Bruder und ihren Geschwistern an das Regime geglaubt von damals und hat es auch unterstützt. Und eben solche Brüche wollen wir eben auch zeigen und sie als echten Menschen zeigen.
Sophie Scholl war ja nur ein Teil der Weißen Rose. Wird sich aus deiner Sicht vielleicht zu sehr auf sie fokussiert?
Sie hat einfach in einer Zeit, in der Frauen einfach nicht gleichberechtigt waren, quasi als Art Feministin auch sich hingestellt und gesagt, hey Leute, ich mache hier mit. Ich mache hier mit, auch wenn ihr Bruder vielleicht versucht hat, sie rauszuhalten erstmal und ihm gesagt hat, du, hör zu, zwei Geschwister in einer Familie in Gefahr. Klar, vielleicht kann man immer auch natürlich diese ganze Gruppe würdigen. Das waren ja einfach auch viel mehr Leute, die unterstützt haben, auch Professor Huber an der Uni und so. Natürlich, also das muss man als Gesamtbewegung auch sehen. Aber dennoch hat sie auch nicht ohne Grund einen gewissen hervorgehobene Stellung, finde ich.
Gleichzeitig wird Sophie Scholl in den letzten Jahren auch immer mal wieder auf Demonstrationen herangezogen. Es gab auch 2017 ein Wahlplakat der AfD mit der Aufschrift Sophie Scholl würde AfD wählen. Und auch bei einer Querdenker-Demo letztes Jahr gab es eine junge Frau, die sich auf die Bühne gestellt hat und dann Folgendes gesagt hat.
Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel.
Ist das aus deiner Sicht Instrumentalisierung?
Ach, ich habe das ja auch verfolgt, Jana aus Kassel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese junge Frau hat mir ein bisschen leid getan, halt, weil das Netz ist ja über sie hergefallen und hat sie digital gelyncht. Und ich finde, was ich halt auch tatsächlich als Chance sehe von unserem Projekt, wenn ich jetzt auch die ganzen Kommentare sehe unter den Posts in unserem Projekt, ich bin Sophie Scholl, dass viele einfach schreiben, zum Beispiel, keine Ahnung, Jana aus Kassel left the chat oder hey Jana aus Kassel, zieh dir das mal rein oder hey, heute schrieb auch jemand, sag mal Sophie, wie siehst du denn eigentlich Jana aus Kassel? Also das ist irgendwie präsent, diese Geschichte um Jana aus Kassel. Und umso mehr, finde ich, kann dieses Projekt einfach zeigen, was unsere Lebenswirklichkeit mit der damaligen Zeit davon unterscheidet. Weil Jana aus Kassel fühlt sich vielleicht so, aber ich finde, wenn man unserem Projekt folgt, sieht man ganz klar, was es bedeutet hat, zur Zeit des Nationalsozialismus zu leben und wie man diese Lebenssituation einfach überhaupt nicht vergleichen kann mit unserer aktuellen.
Anlässlich des 100. Geburtstags der Widerstandskämpferin wird ihr Alltag nochmal gezeigt, und zwar auf Instagram im Kanal @ichbinSophieScholl. Und bei mir war die Projektverantwortliche Lydia Leipert. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war Politik und Hintergrund für diese Woche, moderiert und zusammengestellt von Christian Orth.